Wie unfair ist das eigentlich? Du kannst dir kein eigenes Haus mehr leisten und das, obwohl du ganz normal verdienst?
Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie meine Meinung ist und warum es jetzt doch der richtige Zeitpunkt ist und wie du es am besten lösen kannst. Bleib also dran und sei gespannt.
Endlich Eigenheim, der Podcast für alle, die ihren Traum vom eigenen Haus Wirklichkeit werden lassen wollen. Von der ersten Besichtigung bis zum Einzug. Thorsten Kotzern gibt dir gemeinsam mit seinen Gästen Tipps und Insiderwissen rund um den Hauskauf.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Endlich Eigenheim, eurem Immobilien-Podcast rund um das Thema Immobilien und Immobilienfinanzierung. Wie ihr schon im Intro gehört habt, ich sag's trotzdem nochmal. Im Übrigen, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert, liked und teilt. Und Thorsten.
Peter, schön, dass du wieder hier bist.
Ja, ich freue mich auch, wie immer. Wunderschön, hier in unserem schönen, altbewährten Ambiente. Und in diesem frage ich mich gerade, kann ich mir eigentlich noch ein Haus leisten?
Warum solltest du das nicht können? Das ist ja die viel wichtigere Frage. Oder die Frage ist, was möchtest du dir monatlich leisten?
Nun, es geht ja hier heute nicht um mich, sondern um dich, der sich gerade dieses Video anguckt, da draußen. Ja. Und tatsächlich stellen sich viele die Frage. Es gibt Statistiken, wo es heißt, dass 9% aller Menschen, die sich ein Haus kaufen möchten, nur noch daran glaubt, sich auch tatsächlich eins leisten zu können. Mhm. Wir haben im Moment 4% Bauzins.
Ungefähr, ja.
Ungefähr. Das läuft mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber sagen wir mal nicht bemerkenswerte, keine bemerkenswerten Schwankungen. Das heißt, wir um die 4% herum. Es gab Zeiten, da hatten wir 12-14%. Es gab aber eben auch, und das haben alle natürlich sich gemerkt, Zeiten, wo wir bei 1,5 oder 2% waren. Dann haben wir das Thema der Inflation. Vielleicht kannst du das einfach mal aus deiner Sicht einordnen. Du bist Immobilienfinanzierer, seit über 20 Jahren in dem Geschäft auch tätig, hast einen sehr tiefen Einblick in den Markt. Wie dann mal die Frage, wenn du sagst, dass es ja geht, das habe ich ja schon rausgehört, aber wie kann ich mir denn dann noch eine Immobilie leisten in diesem Jahr, in 2026?
Also im Vorfeld solltest du dich schon mal schlau machen, was denn überhaupt möglich wäre. Und du brauchst eine passende Finanzierung für dich, die deine Wünsche und deine Bedürfnisse abdeckt.
Okay, klingt nach Werbung, also im Sinne von, das sind so diese typischen Phrasen, aber wie mache ich das praktisch?
Wie du es praktisch machst, ja, du gehst zu deinem Vermittler des Vertrauens und unterhältst dich einfach mal. Wie ist deine Situation? Was zahle ich an Miete? Wo will ich hin? Wie sieht meine Familienplanung aus? Und so weiter und so weiter. Also alles, was dich selber betrifft, das muss ja im Mittelpunkt stehen.
Also das heißt ja erstmal zu sagen, wenn man jetzt ein Haus kaufen möchte, dann ist es sozusagen, ich habe dieses Ziel. Und dann habe ich dieses Haus vielleicht im besten Fall und dann ist für mich ja, ich muss jetzt irgendwo Geld von A nach B bringen und dann ziehe ich da ein. Mhm. Aber bevor ich das machen kann, also das Geld von A nach B transferieren, muss ich ja überlegen, wie komme ich überhaupt dahin? Also entweder habe ich das Geld, dann kann ich es natürlich so machen.
Genau.
In den meisten Fällen muss ein Kredit mit ins Spiel. So, und dann sagst du eben, das ist ja auch schon mal so ein Thema für Sensibilisierung. Ich muss mir eigentlich erstmal grundsätzlich Gedanken über relativ viele Themen machen. Welche Themen sind das, die relevant sind, bevor ich in die Immobilienfinanzierung praktisch gehen kann?
Also du solltest dir Gedanken machen über die Themen, was möchte ich monatlich ausgeben? Ne, gleichzusetzen ungefähr, wie sieht meine aktuelle Kaltmiete aus? Was zahle ich dafür? Wie sieht meine familiäre Situation aus? Bin ich momentan alleinstehend?
Also ausgeben als für die Rate oder ausgeben im Gesamten im Monat?
Du musst alles immer unter Betracht ziehen. Ne? Wo hast du eventuell auch in deiner Haushaltsrechnung irgendwelche Schwächen? Ne? Wie viele von uns sind im Fitnessstudio angemeldet seit Jahren und gehen zweimal im Jahr dahin?
Aber viele haben ja gar keine, du hast jetzt gerade den Begriff Haushaltsrechnung erwähnt.
Ja.
Ich glaube, viele haben da draußen gar keine Haushaltsrechnung.
Genau, also viele kennen einfach die Haushalt oder das Einkommen-Ausgaben-Verhältnis von sich gar nicht. Ne? Man muss sich da wirklich mal zusammen hinsetzen. Also man kann auch seine Kontoauszüge ausdrucken und sich einfach mal einen Abend hinsetzen, mal 3-4 Monate kontrollieren oder vielleicht auch mal ein gesamtes Jahr, damit man einen gesamten, kompletten Überblick hat und guckt sich dann an, was habe ich an Fixkosten, was habe ich an variablen Kosten? Wofür gebe ich meine Lebensmittel? Also gebe ich Geld aus bei Lebensmitteln oder gehe ich jedes Wochenende wild feiern? Muss das sein? Kann ich das vielleicht auch günstiger machen? Gehe ich ins Fitnessstudio?
Kinobesuche.
Also Freizeit. Wie viele Abos habe ich? Welches Abo nutze ich denn überhaupt? Wo kann man da eventuelle Einsparungen machen? Das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Ne?
Gibt es da irgendwo Dokumente? Hast du vielleicht ein Dokument, was man irgendwo nutzen kann?
Ich habe eine eigene Excel-Tabelle, die habe ich irgendwann mal angefertigt. Die nutze ich auch für mich selber oder für mich und meine Frau. Die kann ich jedem zur Verfügung stellen. Die ist auch auf meiner Internetseite verfügbar zum Download. Die kann sich jeder runterziehen, kostet auch nichts. Und dann einfach mal wirklich sich hinsetzen, ein Jahr analysieren und gucken, hey, welche Ausgaben habe ich denn überhaupt?
Also zusammengefasst, Schritt 1, wenn ich in die Immobilienfinanzierung gehen möchte, also ein Haus kaufen möchte, was ich nicht sofort bezahlen kann, was ja die meisten da draußen einschließt, ist ja meistens so, dann brauche ich als erstes eine Haushaltsrechnung. Also ich muss mir bewusst darüber sein, ganz vereinfacht gesagt, was kommt rein
und was geht
von
raus?
Beiden oder von allen, die irgendwo einkommen in diesen Haushalt oder auch die Menschen, das kann ja auch zum Beispiel noch eine Mutter oder ein Vater sein, der beispielsweise mit in das neue Haus ziehen will.
Ja.
Also von allen, die dieses Haus bewohnen oder auch gemeinsam kaufen wollen, was kommt da rein?
Ja.
So, dann gucke ich mir an, was geht raus. Ich glaube, bei vielen ist da echt schon so das Ding, dass man sagt, ich will das vielleicht
lieber ich will's gar nicht wissen. Genau. Ich mache auch eine Wette, du gehst jetzt durch die Stadt, fragst 100 Leute,
die
sagen sie mir mal, wie viel geben sie im Monat für Lebensmittel aus?
Wissen es einfach
nicht. Die wissen es nicht. Die sagen dann, ja, was weiß ich, bei einem 4-Personen-Haus, ja, 800 Euro. Nachher sind es aber 1.100. Oder andersrum, ne? Oder sagen dann 1.500, nachher sind es nur 1.000.
Das Interessante
ist, die wissen es aber einfach nicht.
Genau, jetzt bei 800 oder 1.100, das sind
ein Riesenunterschied.
Das sind im Jahr 3.600 Euro Unterschied.
Ja.
Und die Leute diskutieren ja gerade darüber, kann ich mir Urlaub noch leisten?
Mhm.
Und wir reden, ne? Also bei dieser bei dieser Differenz von 300 reden wir über 3.600 Euro im Jahr.
Ja.
Das wäre also Schritt 1. Also ich muss erstmal ehrlich zu mir selber sein. Vielleicht kann man es auch so formulieren. Also zu sagen, was habe ich wirklich zur Verfügung.
Genau, also ganz, ganz wichtig ist, du musst ein Bewusstsein dafür schaffen, was gebe ich im Monat aus und was nehme ich im Monat ein. Das muss ganz klar sein für jeden, der sich mit der Immobilienfinanzierung beschäftigt. Das muss einem bewusst sein.
Ist es denn dann so, wenn ich jetzt beispielsweise 1.500 Euro Warmmiete habe und dann, was haben wir noch? Wir haben dann, nee, das ist ja die Warmmiete. Dann haben wir noch Strom, dann haben wir noch hier Abos, Internet und diese Themen. Die dürfen ja aber nicht rein, weil die kommen beim Haus ja auch. Nehmen wir mal diese Warmmiete.
Mhm.
Also wenn ich jetzt 1.500 Euro als Warmmiete habe, kann ich das dann 1:1 umrechnen und sagen, okay, dann muss ich auch auf 1.500 Euro Rate für mein Haus kommen?
Du solltest eher mit der Kaltmiete rechnen, weil in der Warmmiete sind ja auch noch die ganzen Versicherungsbeiträge, die Müllabfuhr, alles, was so in den Nebenkosten mit drin ist, ne? Strom, Abwasser und so weiter. Was über
der Strom nicht.
Nee, der Strom nicht. Ja, wobei manchen schon.
Anteile, wenn du jetzt Miet zur Miete wohnst, ist der Strom vom Hausflur zum Beispiel anteilig.
Genau. Bei manchen gibt es halt auch Mietverträge, wo der Strom mit in den Nebenkosten mit abgedeckt wird. Selten der Fall. Aber muss man halt alles mitberechnen. Deswegen immer der Ansatz, was zahle ich an Kaltmiete? Weil die Nebenkosten muss ich ja bei einem Haus auch zahlen.
Angenommen, ich will jetzt ein Haus, gehen wir da rein jetzt. Ne? Wenn jetzt wer bis hierhin geguckt hat, interessiert sich ja schon dann auch sehr dafür. Und jetzt wollen wir auch ein bisschen was Praktisches, Greifbares geben. Wir haben jetzt mal zwei Dinge. Einmal Thema Haushaltsrechnung. Was habe ich, was was gebe ich ein, was nehme ich ein, was gebe ich aus? Dann die Rate. Jetzt nehmen wir 1.000, wenn wir 1.500 Euro Miete hätten, wären wir bei 1.200 Euro bei einem 3- bis 4-Personen-Haushalt, ungefähr 1.200 Euro Kaltmiete. So, das heißt, ich kann mir also eine Immobilie leisten, wo ich mit 1.200 Euro monatlich die Finanzierung laufen lasse. Kann man das als Faustregel sagen?
So Pi mal Daumen schon, aber ich kenne ja den Mietermarkt. Manche Mieten sind ja schon extrem hoch und es passt vielleicht in meiner eigenen Haushaltsrechnung, die ich selber für mich aufstelle, für die Banken aber nicht, weil die Banken arbeiten da mit Pauschalen. Ne, es kann also sein, dass du eine sehr teure Wohnung hast, eine sehr teure Kaltmiete hast, im Verhältnis zum Einkommen her, das aber dann irgendwie bei den Banken nicht passt. Du solltest dann gucken, passt das ungefähr zu einer Drittelregelung zu meinem Nettoeinkommen, was ich habe.
Okay, jetzt wird's kompliziert.
Also, genau.
Jetzt wird's
also kompliziert, wenn ich eine Miete zahle von 1.200, sollte ich schon ungefähr ein Nettoeinkommen haben von 3,6. Dann würdest
also
du eine Finanzierung
mit,
auf die Beine gestellt kriegen.
Das meinst du mit, es passt für die Bank nicht? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 1.200 Euro Miete, Kaltmiete habe, verdiene aber 2.000 oder habe ein Haushaltseinkommen von 2.800 Euro.
Dann wird es bei vielen Banken in der Haushaltsrechnung eng.
Obwohl ich auch, wenn ich nachweisen kann, dass ich die letzten 10 Jahre damit super ohne Dispo, ohne Kredite klargekommen bin, sagt die Bank trotzdem.
Vollkommen egal.
Die Regel?
Immer ein Drittel Regel oder ein Drittel von meinem Nettoeinkommen kann ich für eine Immobilienfinanzierung ansetzen, damit die Haushaltsrechnung grob passt. Es wird auch Banken geben, die ein schlechteres Verhältnis haben, also wo die Rate 40% sind. Da habe ich dann aber nicht die freie Auswahl. Ne, das sind dann deutlich weniger Banken, die ich dann nehmen könnte für eine Immobilienfinanzierung.
Aber umso enger wird das ja auch für mich am Ende, ne? Weil je mehr ich im Grunde, ich weiß, es gibt ja auch Menschen, die wirklich so sehr vom eigenen Haus träumen, dass die sagen, ja, dann fahren wir halt mal 5, 6, 7 Jahre nicht in Urlaub.
Ja.
Wir haben eh die Kinder, dann setzen wir uns ins Auto, machen mal ein Wochenende, ein langes Wochenende in Holland.
Ja.
Das glaube ich auch gerade gemacht.
Ja.
Ist ja auch schön, aber ich lasse halt die langen Urlaube weg. Wir gönnen uns nichts. Wir machen eben, wir gehen nicht mehr essen, wir gehen nicht mehr ins Kino, sind da sehr diszipliniert und schaffen das so auch.
Genau, aber das ist ja wieder, wo wir beim ersten Punkt eben waren. Muss ich hier zusammensetzen, weil jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Meiner Auffassung nach muss eine Immobilienfinanzierung so aufgebaut sein, dass du weiterhin leben kannst. Das ist ja das Wichtigste. Du sollst nicht arbeiten gehen, nur damit du Eigenheim hast. Dann ist die Immobilie zu teuer. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, nee, mein Eigenheim ist mir so wichtig, ich verzichte auf Urlaub, ich verzichte auf Kino gehen, nee, essen gehen mögen wir auch nicht.
Aber das interessiert, interessiert die Bank doch dann nicht.
Ja gut, aber dann, wenn du ja dieses Verhältnis hast und du wünschst dir diese Immobilie so sehr und du bist für alles bereit, weil das genau das ist, was du willst. Und das steht ja im Vordergrund bei mir.
Dann
musst du halt die Bank nehmen, die eine andere Haushaltsrechnung hat.
Diese 40% dann.
Wo du dann eine höhere Rate wählen kannst. Und es ist ja okay. Du hast nur nicht die große freie Auswahl, weil es von der Haushaltsrechnung nicht passt. Wenn es aber der Wunsch, der absolute Wunsch und jedem Kunden bewusst ist, auf welche Situation man sich einlässt, warum soll ich das dann nicht machen? Warum sollte der Kunde das nicht machen? Und deswegen ist es so wichtig, sich im Vorfeld mit diesem Thema auseinanderzusetzen, damit man das gemeinsam erarbeiten kann. Weil es sind so viele einzelne Faktoren, die da Einfluss nehmen in jede Entscheidung, ob ich welche Bank ich wähle, wie ich die Finanzierung aufbaue, was für Situationen mit Tilgung und so weiter ich da einspielen lassen kann. Das ist so ein breites Feld, dass ich schauen muss, was ist dem Kunden denn wichtig? Was steht im Vordergrund?
Dann nochmal die Kernfrage, also nochmal zurück, weil jetzt habe ich zusammengefasst nochmal kurz, wir haben im Grunde das Thema der Haushaltsrechnung. Mhm. Am Ende ist es aber eigentlich so, unabhängig von der Haushaltsrechnung, die ist natürlich auch wichtig, aber eigentlich ist noch wichtiger diese Ein-Drittel-Rechnung, weil ich damit ja sehr schnell sehen kann, das gemeinschaftliche Einkommen, sagen wir 5.000 Euro. Das heißt, ich habe dann 1.670 machen wir draus, Euro für die Rate, die ich dann zahlen kann, wo die Bank erstmal sagt, okay, so, ja, denke, das funktioniert. Und dann gucken die sich im Grunde die Haushaltsrechnung an, gucken mal, was haben wir denn da alles laufen. Also Thema, wenn man da schon 4 Kredite laufen hat, weil dann bricht die Ein-Drittel-Rechnung
dann,
ja weg. Weil,
dann bricht's weg,
genau, so. Also das sind dann eben Themen, die im zweiten Schritt kommen. Jetzt ist aber ja die Grundfrage heute, das sind ja alles jetzt Dinge, um zu verstehen, wie komme ich denn dann dahin? Aber glaubst du, aus der Erfahrung heraus, du hast ja sehr unterschiedliche Kunden. Also vom, ich sag jetzt mal, vom Beamten über Ärzte, Anwälte, über normale
klassische Angestellte,
Arbeiter, Selbstständige. Du hast im Grunde ja wirklich die gesamte Bandbreite und die du jetzt nicht, sagen wir mal, im Kundenportfolio hast, hast du in den letzten 2 Jahrzehnten ja auch alle Varianten erlebt. Wenn wir jetzt mal die aktuelle Zeit nehmen, also die letzten 2, 3 Monate, würdest du sagen, dass es wirklich nicht geht oder dass das eigentlich eine Einstellungssache ist? Also gibt es jetzt nur noch bestimmte Gruppen? Also können es gerade nur noch Beamte, die sich ein Haus leisten können? Oder gibt es da
also
im Grunde für jeden die Möglichkeit?
Jeder hat die Möglichkeit, selbst wenn du frisch aus der Ausbildung rausgehst und du hast ein vernünftiges erstes Gehalt, du hast einen unbefristeten Vertrag, warst auch jetzt nicht so verschwenderisch mit Geld, dass du ein bisschen Eigenkapital da hast. Es funktioniert. Und ich bin der Meinung, bevor ich Miete zahle, investiere ich doch lieber in meine Zukunft, in meine Altersvorsorge, dass ich irgendwann, ich sag jetzt mal, die Immobilie abbezahlt habe, weil dann muss ich keine Miete mehr zahlen.
Letzte Frage.
Das ist für mich ganz, ganz wichtig.
Letzte Frage.
Ja.
Warum glauben denn im Moment so viele, dass sie sich kein Haus mehr leisten können?
Ich glaube, das ist so die Ungewissheit, was passiert gerade auf der Welt, wie sieht alles aus, alles wird teurer, ne? Gerade auch die Spritpreise, das war ja ein richtiges Loch, was jeder in die Haushaltskasse gespült gekriegt hat, wo mehr investiert werden musste. Und ich glaube, es ist einfach nur die Angst der Ungewissheit, was passiert. Das ist, glaube ich, ja, ist meine Meinung auf jeden Fall.
Ich glaube das im Übrigen auch. Also wenn man darüber nachdenkt, dann ist ja diese 9% aus einer Statistik heraus, die daran glauben, dass sie sich dann irgendwie jetzt noch tatsächlich ein Haus kaufen oder leisten können. Ich glaube,
interessant wäre übrigens, wie sieht die Quote aus noch im März? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, so, da sind wir nicht bei 9, da sind wir wahrscheinlich 30-35%.
Von was?
Die kaufen wollen. Und die sie glauben, dass sie sich das noch leisten können.
Also du meinst, es geht jetzt wirklich...
Ja, es ist, also ne, das ist ja, ne, Krieg, alles bricht aus und keine Ahnung, alles wird teurer. Dann geht die Kurve nach unten, weil sie viel Angst haben und erst wieder einen ruhigen Markt haben wollen, damit sie wissen, okay, es geht doch wieder aufwärts.
Also meine Theorie ist ja auch ein Stück weit, und da müsste auch mal jeder ehrlich zu sich selber sein, dass viele eben das so ein bisschen vorschieben und sagen, naja, man weiß ja im Moment nicht, weil, und das ist ja eine Tatsache, wenn ich mir ein Haus kaufe, bin ich daran, auch wenn ich nur eine 10-Jahres-Bindung, was den Zins angeht, mache, ich bin daran eigentlich die nächsten 30 Jahre gebunden. Das heißt, ich bin an einem Ort, ich bin vielleicht mit der einen Frau, mit meiner Familie fest an diesem Ort. Und das ist ein Commitment. Und ich glaube, das führt viele dazu, sich so ein Stück weit auch zu flüchten in dieses Thema, ja, ich kann mir das nicht leisten. Ja. Weil ich kann mir was nicht leisten, ist ja die Frage. Denn am Ende gibt es ja alle möglichen Wohnmodelle. Es gibt, klar, ein Tiny House ist nicht für jeden was, geht aber theoretisch. Ja. Ich kann in einer Dreizimmerwohnung wohnen, auch mit Kind ist das kein Problem. Nur, und ich glaube, das ist auch ein Thema, die eigenen Ansprüche aus dem, was wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesehen oder gelernt haben im Umkreis bei der Familie, sind teilweise so hoch, dass man sagt, naja, wenn wir den Satz ausformulieren, ja, ich kann mir das, was ich haben möchte,
so nicht leisten,
den Pool, den Billardraum, Parkettboden und so weiter. Weil ich glaube, klar ist Wohnraum knapp und man muss da auch sehr vorsichtig sein, wie man das differenziert. Aber ich glaube, dass eben das Thema der Lage, weil das ist ja auch wieder, ich kann mir das Haus da, wo ich es haben will, Düsseldorf, Köln, München, Hamburg, da kann ich es mir nicht leisten. Das ist richtig. Das glaube ich aber im Übrigen, auch wenn man sich da die Preise anguckt, im Verhältnis zu den Einnahmen, sind die natürlich gestiegen, logisch, aber sie waren immer schon teurer.
Absolut.
Als in anderen Regionen.
Ja. Ich glaube, es ist aber auch so ein Generationendingen. Die jungen Leute, die wollen sich gar nicht so festbinden, die wollen flexibel bleiben, dass das auch einen Einfluss nimmt. Die wissen noch gar nicht, wo wollen sie denn dauerhaft leben. Weil die einfach noch zu jung sind, bin ich auch ehrlich, weil sie noch nicht den Partner vielleicht gefunden haben, sich noch nicht niederlassen wollen, Familie gründen und so weiter. Dass das auch mit ein Faktor ist, was das berufliche Umfeld anbelangt. Ne, wo werde ich denn jetzt nachher landen? Wenn ich so meinen Schwager höre selber, der ist jetzt 27, studiert, nebenbei, der weiß noch nicht, wo ist der nächste Studiengang, weil das wird hier in der Gegend nicht angeboten, muss er dann irgendwie nach Wiesbaden, genau, muss er nach München. Genau. Ich weiß, dass er selber vom Immobilienkauf träumt, sagt aber auch, ja, ich weiß ja noch gar nicht, wo ich dann irgendwann übergangsweise wohne, weiß nicht, was das kosten wird und dass das auch Faktoren sind, die da mit Einfluss nehmen, aber das hatten wir früher auch immer.
Vielleicht zum Ende nochmal dann als letztes eine Rechnung. Dass man sich das mal bewusst macht. Das ist genauso wie bei der Haushaltsrechnung. Viele von euch haben die vielleicht noch nie gemacht. Und die sie gemacht haben, haben wir vielleicht aber diese Hochrechnung noch nicht gemacht. Am Schluss mal. Nehmen wir mal 1.500 Euro als monatliche Miete, Mietkosten. Und das jetzt mal hochgerechnet auf 30 Jahre.
Wie viel Kreditsumme, also wie viel Geld ich zurückgezahlt habe?
Wie viel Geld hast du deinem Vermieter am Ende praktisch gegeben?
Über 30 Jahre?
30 Jahre, wir haben die 15, also 18.000 Euro in einem Jahr. Dann haben wir 180.000 Euro also in 10 Jahren.
360, 480.
Genau, das heißt, wir reden über 500.000 Euro, die man in 30 Jahren an Miete zahlt, bei 1.500. Und wenn wir jetzt überlegen, dass ja in den 30 Jahren die Miete weiter steigen wird, natürlich auch die Einnahmen, Inflation, alles klar, trotzdem. Das heißt, wir landen da vielleicht bei 600.000, 700.000 Euro.
Und du hast danach nichts.
Genau. Und nichts. Und dann zu sagen, ja, ich warte jetzt auf was auch immer oder glaube, ich kann es mir nicht leisten, ohne mich informiert zu haben, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Also sucht euch einen Berater, checkt mal eure Zahlen, seid ehrlich zu euch selber, macht eine Haushaltsrechnung, ruft den Thorsten an oder jemanden in eurer Nähe, geht zu eurer Hausbank, sprecht einfach mal über das Thema, was kann ich mir leisten. Und lasst euch da nicht von irgendwelchen Presseartikeln oder auch Meinungsmachern in irgendeiner Form in eine Richtung bringen, wenn ihr es nicht selbst überprüft habt. Nochmal wichtig, es gibt Menschen, die sich im Moment kein Haus leisten können und vielleicht sind das sogar auch mehr. Aber ob du dazugehörst, also noch vor 5 oder auch 10 Jahren, aber ob du dazugehörst, überprüf es einmal in Ruhe, schreib Thorsten an, informier dich, wie gesagt, Und dann bist du schon mal einen Schritt weiter.
Genau.
Weil unserer Meinung nach ist es so, klar, wenn die Ansprüche zu hoch sind, und das ist immer persönliche Entscheidung, da will ich auch niemanden irgendwie werten.
Muss jeder selber wissen.
Aber man kann die Ansprüche auch senken und das zum Thema Langfristigkeit, wenn ich sage, ich habe ein Haus, ich muss es ja nicht 30 Jahre selbst bewohnen.
Nein.
Das heißt, wenn ich Flexibilität haben möchte, kann ich es auch nach 10 Jahren theoretisch verkaufen oder ich kann es vermieten und woanders auch zur Miete einzahlen und bin trotzdem besser gestellt, weil sich da Kapital für mich weiter ansammelt.
Gebildet hat.
Genau.
Das ist die beste Investition, die du tätigen kannst. Werthaltig.
Ein wunderschönes Schlusswort.
Betongold.
Ja, Betongold. Wunderschönes Schlusswort. Und damit danke fürs Zuschauen. Und vielleicht konnten wir euch so ein bisschen Mut machen. Also denen und die, die jetzt bis hierhin geguckt haben. Vielleicht geht's ja doch mit dem Haus. Informiert euch auf jeden Fall. Und bleibt informiert, indem ihr zum Beispiel unseren Kanal abonniert.
Kommentiert.
Like, kommentieren, super gerne. Kommentieren ist so wichtig.
Absolut.
Genau, ein Like ist natürlich auch immer schön. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr Anregungen und Wünsche habt, könnt ihr die natürlich auch jederzeit in die Kommentare schreiben. Wir, beziehungsweise Thorsten, wird die dann gerne alle beantworten. Also schön reinschreiben. Nein. Und genau, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Endlich Eigenheim, der Podcast rund um das Thema Immobilien mit Thorsten Kotzahn.
Bis bald.
Bis bald.
Das war Endlich Eigenheim, dein Podcast, mit dem du deinem Traum vom eigenen Haus näher kommst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit allen, die sich ebenfalls auf den Weg ins Eigenheim machen.